Heute gucken wir, wie es weiterging und die Raketen tatsächlich das Fliegen lernten. Flüssigtreibstoff steht da am Anfang der Geschichte, allerdings entpuppt sich als wahrer Treibstoff der Raumfahrt vor allem der Zweite Weltkrieg. Die Geschichte der Raumfahrt ist auch eine Geschichte über große Vorstellungskraft und Fantasie. Darum starten wir unseren Rückblick in der Zukunft. Dirk Lorenzen hat da ein kleines Raumschiff für uns vorbereitet. Gute Reise.
Zentraler Weltraumbahnhof auf dem Mars. Freitag, 1. Juni 2068.
Notvorrat an Sauerstoff, Co-Pilot Perk?
Ist aufgefüllt, Kommandantin Stella.
Alle drei Versorgungssysteme geschaltet?
Sind geschaltet. Leitung A aktiv, die beiden anderen auf Standby.
Das sollte also reichen bis Alpha Centauri.
Oder?
Dicke, hin und zurück.
Bestens. Alex, wir sind für heute durch.
Okay, dann also auf zum bunten Teil eures Vorbereitungsprogramms.
Die Zeitmaschine für Touren in die Vergangenheit fährt schon hoch.
Space-Time-Jumping aktiv. Bitte Hyperraumkoordinaten eingeben.
Eure Reiseroute in die Geschichte der Raumfahrt für heute. Viel Spaß.
Werden wir haben, Alex. Raumkoordinate Erde, Ort Auburn, Massachusetts, USA.
Exakt.
Zeitkoordinate 16. März 1926. Enter.
Beamen im Hyperraum aktiv. Injektierung erfolgt.
Boah, ist das kalt.
Eine Farm. Stella, wir sind falsch hier.
Nicht so voreilig, Perk.
Klar. Felder, Scheune, Bauernhaus, das kann ja nur Raumfahrt sein.
Spotte nur, Jungspund. Glaub deiner erfahrenen Kommandantin. Oh. Sieh mal da vorne das Metallgerüst.
Sicher etwas für Tiere. Aber was soll dieser zylindrische Körper, der da drin hängt? Ist das etwa?
Genau. Eine Rakete. Zugegeben, nicht unsere Deneb One für den Flug zu Alpha Centauri, aber fast ihr allererster Vorgänger.
Robert, komm endlich ins Haus. Du holst dir noch den Tod, wenn du im Winter so lange draußen bleibst.
Tante Effi, bleib du ruhig drin. Das hier ist nichts für dich.
Du jagst uns nochmal alle in die Luft mit deinem Sprengversuch.
Mrs. Effi, es wird sicher nichts passieren. Ihr Neffe ist ein genialer Konstrukteur.
Ah, Professor Roop. Wenn Sie dabei sind, dann wird's wohl halbwegs gut gehen. Nicht, dass Bob uns alle noch zum Mond schießt.
Mond? Wäre nicht schlecht, was, Robert? Nun aber los, ich will endlich sehen, ob das Ding wirklich abhebt.
Alle Tanks sind voll.
Benzin und flüssiger Sauerstoff?
Wie wir es neulich im Labor getestet haben. Achtung. Zündung.
Sie ist geflogen.
Unglaublich. Es hat geklappt.
Sie ist
was
geflogen.
War das? Bob! Eine Explosion? Bist du noch bei Sinnen, Bob?
Tante Effi, soeben ist auf deiner Farm die erste Flüssigtreibstoffrakete der Welt geflogen.
Und gütiger, steh uns bei, der Junge bringt uns noch ins Grab.
Stella, jetzt trägt er aber dicke auf.
Zu Recht, Perky. Das war schon eine Art Anfang der Raumfahrt.
12 Meter hoch und 56 Meter weit. Keine 3 Sekunden Flugdauer. Muss schon sagen, ein toller Raumflug.
Sei nicht so hochnäsig. Robert Goddard hatte erkannt, dass flüssiger Treibstoff für Raketen sinnvoller ist als Schießpulver oder ähnliches. Er bringt Raketen in größere Höhen.
Es sollte aber wohl niemand mitbekommen. Deshalb dieser gut versteckte Start im ländlichen Nirgendwo.
Goddard war sehr vorsichtig geworden. 6 Jahre vor dem Raketenstart bei Tante Effi hatte die New York Times über seine Veröffentlichung ein Verfahren zur Erreichung großer Höhen berichtet mit der Schlagzeile: Eine Rakete kann den Mond erreichen.
Naja, weißt du.
Darüber haben sich viele lustig gemacht. Dabei war der Mondflug nur eine kleine Randbemerkung in dieser epochalen Arbeit, die zu den ganz Großen in der Geschichte der Raumfahrt gehört.
Jede Vision gilt als albern, bis irgendein Mensch sie zum ersten Mal umsetzt. Einmal realisiert, gilt sie sofort als alltäglich.
So konterte Robert Goddard die kritische Frage eines Journalisten zum Mondflug.
War er denn der Einzige, der damals von solchen Reisen träumte?
Ganz und gar nicht. Zeitgleich mit Goddard hatte schon Konstantin Tsiolkovsky über Raketen und Reisen in den Weltraum nachgedacht. Und die Raumfahrt hat noch einen dritten Vater.
Haben die alle voneinander abgeschrieben?
Nein, die wussten gar nichts voneinander. Der eine in Russland, der zweite in den USA und der dritte... Ach, wir sehen uns das mal an. Hier... Raumkoordinate, Siebenbürgen in Rumänien.
Zeitkoordinate, Jahr 1928. Enter.
Beamen im Hyperraum aktiv. Injektierung erfolgt.
Hier ist Hermann Obert.
Ein Ferngespräch aus dem Deutschen Reich, Herr Obert.
Aus Deutschland? Stellen Sie bitte durch.
Ich verbinde.
Hallo? Hier spricht Lang. Fritz Lang.
Lang? Der Filmregisseur?
Genau. Ich habe mit großem Vergnügen Ihre Schriften gelesen, Herr Obert. Die Rakete zu den Planetenräumen hat es mir wirklich angetan. Auch wenn ich von den vielen Formeln zugegebenermaßen nicht so sehr viel verstanden habe.
Die Formeln haben nicht nur Sie abgestreckt, Herr Lang. Aber der 20. Verlag oder so hat das Manuskript endlich angenommen. Allerdings musste ich den Druck selbst bezahlen.
Es wird nicht Ihr Schaden sein. Können Sie nach Berlin kommen?
Nach Berlin?
Ja. Meine Frau und ich wollen einen Film über dieses Thema machen. Lassen Sie sich von Ihrer Lehrtätigkeit beurlauben. Wir brauchen Sie als wissenschaftlichen Experten.
Ein Kinofilm über den Weltraum?
Mhm. Das Projekt heißt Frau im Mond.
Fantastisch.
Schlagen Sie ein?
Ich komme. Ich bin Ihr Mann für den Mond.
Großartig.
Stella, wie kam Fritz Lang auf dieses kuriose Thema?
Ende der 20er Jahre war Raumfahrt sehr populär, Perk. Sie war oft Thema in den Medien, es gab spezielle Zeitschriften und viele träumten von einer Reise in den Weltraum.
Bestimmt auch inspiriert durch die Texte von Hermann Obert.
Ja, und Fritz Lang hat die Raumfahrt enorm beeinflusst. Er hat den Countdown erfunden, übrigens in einem Stummfilm.
Sieh an, 10, 9, 8 und so weiter ist viel älter als die Raumfahrt selbst.
Es war ein Element zur Steigerung der Dramatik, das bis heute Bestand hat. Jedenfalls bei den Amerikanern und Europäern. Allerdings nicht bei den Russen.
Fritz Lang hatte doch sogar geplant, zur Premiere des Films eine echte Rakete starten zu lassen.
Das ging 1929 natürlich noch nicht. Dennoch hat auch dieses Vorhaben die Raumfahrt entscheidend beeinflusst. Allerdings hat es damals noch niemand ahnen können. Sehen wir uns mal die Raketenversuche in dieser Zeit an. Hier sind die Koordinaten. Raumkoordinate, Berlin.
Zeitkoordinate, Mitte 1930. Enter.
Beamen im Hyperraum aktiv. Injektierung erfolgt.
Chemisch-Technische Reichsanstalt in Berlin? War die Raumfahrt damals schon in staatlicher Hand?
Nein, aber die Behörden hatten die Nutzung des Geländes erlaubt. Und wollten so natürlich auch mitbekommen, wie weit die Raumfahrtfreunde wirklich waren.
So, haben die jungen Herrschaften das Gerät allmählich fertig?
Wir sind gleich soweit, Herr Professor Obert.
Die Düse ist bereits montiert.
Gut, hier ist schon das mit Benzin getränkte Tuch für den Zerstäuber.
Bringen Sie sich bloß schnell genug in Sicherheit.
Ist klar, Professor. Alle hinter die gepanzerte Schutzplatte. Ich werfe es jetzt rein. Achtung, jetzt!
Und nun? Was ab? Es muss gleich zünden.
Boah! Ja! Ja! Ja!
Nein. Na, meine Herren, für einen Flug auf ein Hügelchen in Siebenbürgen hätte es gereicht. Der Mond ist wohl ein klein wenig höher.
Wir werden nicht aufgeben, Herr Professor. Das sind wir Ihnen schuldig.
Wer sind Sie denn, junger Mann? Haben Sie überhaupt schon Ihre Matura?
Hat er gerade erst gemacht.
Ich hatte Ihnen aus dem Internat geschrieben. Mhm. Und Sie waren so freundlich, mich zu ermutigen, die Raketentechnik weiterzuverfolgen, Herr Professor. Und ich habe natürlich die Frau im Mond gesehen. Mhm. Begeisternd.
Und jetzt sind Sie hier. Sehr schön. Wissen Sie, ich bekomme viel Post. Leider ist mir Ihr Name entfallen.
Von Braun. Wernher von Braun.
Von Braun.
Stella, das ist ja stark. Der große Wernher von Braun hat mit solchen Experimenten seine Arbeiten begonnen.
Ja, von Braun war von der Raumfahrt besessen.
Der Mann, der später den Amerikanern den Mondflug ermöglicht hat, hat die Raketentechnik tatsächlich von Grund auf gelernt. Chapeau.
Nach den ersten Experimenten in der Chemisch-Technischen Anstalt bekam die Gruppe das Gelände eines ehemaligen Munitionslagers zwischen Tegel und Reinickendorf zur Verfügung gestellt. Raketenflugplatz wurde es etwas großspurig genannt. Von Braun wurde schnell zum führenden Kopf der bunten Truppe. Aber schau selbst. Zeitkoordinate, Frühjahr 1932.
1932. Enter.
Beamen im Hyperraum aktiv. Injektierung erfolgt.
So, der 3-Liter-Repulsor ist montiert.
Wollen wir zünden, Werner?
Ja, aber passt auf, dass das Ding nicht wieder in die Polizeikaserne stürzt. Das gab genug Ärger.
Ja, wenn wir die Rakete bloß genauer steuern könnten. Ein paar tausend Meter hoch fliegt sie immerhin schon.
Jedenfalls hin und wieder.
Oh,
Oh, Jungs, Besuch.
Wieder Polizei? Wir sind doch noch gar nicht geflogen.
Sieht eher aus wie...
Wer von Ihnen ist Werner von Braun?
Ist nicht.
Kommen Sie mal bitte her. Und die anderen machen ruhig weiter. Lassen Sie sich nicht stören.
Von Braun, das hier ist doch nichts mehr für Sie. Spielkram. So wird das nie was.
Aber Herr Oberst...
Wir vom Heereswaffenamt bieten Ihnen viel bessere Arbeitsbedingungen.
Besser als hier.
Sie bekommen ein großes Testgelände, das schön fernab der Öffentlichkeit liegt. Das hier ermöglicht Ihnen auch eine Doktorarbeit zur Raketentechnik. Natürlich geheim. Mit einem anderen Thema als Tarnung.
Getarnt?
Mein lieber von Braun, eins sag ich Ihnen. Vergessen Sie den Mondflug. Raketen sind etwas für das Militär. Überleben Sie nicht zu lange.
Hat sich von Braun so einfach vom Militär kaufen lassen, Stella?
Was heißt kaufen, Perk? Er hat dort die besten Möglichkeiten gesehen, sich seiner geliebten Raketentechnik zu widmen. Da gab es genügend Mittel und die bürokratischen Hürden waren eher gering. Dass das Militär letztlich lieber Bomben in feindliche Stellungen statt Menschen zum Mond fliegen lassen wollte, hat er wohl ziemlich gleichgültig hingenommen. Oder einfach verdrängt. Es war ja auch noch lange kein Krieg.
Bekam er die versprochenen guten Bedingungen?
Ja, zunächst am Rande von Berlin. Allerdings wurde schnell klar, dass auch viel Geld und die besten verfügbaren Leute die grundlegenden Probleme von Raketen nicht so schnell lösen konnten.
Klar, wie eine Rakete stabil fliegt und wie man sie steuert, ließ sich nicht militärisch befehlen. Das musste man sich hart erarbeiten.
Genau. So wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mühevoll um technische Verbesserungen gerungen. Es war so viel auf einmal zu entwickeln. Von Braun war weniger genialer Konstrukteur als vielmehr ein genialer Organisator, der es verstand, gute Leute ins Team zu holen und die vielen Menschen exzellent zu führen. Dabei hatte er keine Skrupel, dass die spätere Raketenproduktion in Nazi-Deutschland nur mit Zwangsarbeitern machbar war und viele Opfer forderte.
Hatte er schließlich Erfolg?
Oh ja. Wo haben wir die Koordinaten? Hier. Raumkoordinate, Peenemünde.
Zeitkoordinate, 3. Oktober 1942. Enter.
Beamen im Hyperraum aktiv. Injektierung erfolgt.
Ein sonniger Tag an der Ostsee, wunderbar. Aber ans Baden dachte an jenem Tag vermutlich niemand.
In der Tat. Da ging es nicht ums Abtauchen, sondern ums Hochfliegen.
Sieh mal da vorne.
Eine Rakete. Und gar nicht so klein.
Dieses Mal muss es aber endlich klappen, Werner.
Aggregat 4 wird fliegen. Wir haben aus den Fehlschlägen gelernt, Walter.
Hoffentlich. Als Chef des Heereswaffenamtes kann ich die Generäle kaum noch länger hinhalten. Die warten auf die versprochene Superwaffe.
Melde gehorsamst, die Betankung mit flüssigem Sauerstoff ist beendet.
Wegtreten.
Jawohl.
Aggregat 4 ist startbereit auf dem Abschusstisch, Oberst.
Alle Mann auf Position. Zündsequenz einleiten.
X minus 10, 9, 8, 7,
halt durch, 6, Aggregat.
5, 4, 3, 2, 1, Zündung 1. Vorstufe.
Schub, wir brauchen Schub.
Hauptstufe.
Sie hebt ab. Sie fliegt!
15 Sekunden.
Sie muss es schaffen.
Alle Systeme normal.
Sie muss!
25 Sekunden. Beschleunigung normal. Schallmauer durchbrochen.
Fantastisch! Jetzt hoch ins All!
Alle Systeme intakt.
Wir haben es geschafft! Alles stabil! Habt ihr das gesehen?
Auf Schienen nach oben.
Ein Bilderbuchstart.
Brennschluss.
Kollegen! Etwas Ruhe. Noch ist der Versuch nicht zu Ende. Von Braun, wo ist die Rakete jetzt?
Sie erreicht gerade fast 90 Kilometer Höhe, Oberst. Und jetzt stürzt sie in einem Bogen zurück in die Atmosphäre.
Versuch erfolgreich beendet. Rakete im Meer eingeschlagen.
Das war übrigens der erste Weltraumflugpark.
Weltraum?
Definitionsgemäß liegt die Grenze für den Weltraum bei 80 Kilometern Höhe. Allerdings ist diese Zahl etwas willkürlich festgesetzt. Auch wenn die in Peenemünde entwickelte Rakete schließlich vom Militär für ganz andere Zwecke als Raumflüge genutzt wurde. Damit schickte man Bomben auf feindliche Stellungen und Städte, etwa in England. 60.000 Zwangsarbeiter mussten unter grausamen Bedingungen die Raketen in Serie herstellen. 20.000 starben wegen der unmenschlichen Arbeitsbedingungen.
Mars Mission Control für Stella und Perk, bitte kommen.
Der Flugdirektor.
Alex, wir hören dich. Was gibt's? Over.
Jetzt habt ihr die allererste Rakete gesehen, die in den Weltraum vorgedrungen ist. Und ihr wisst, welch düsteres Kapitel der Beginn der Raumfahrt war. Es wird Zeit, dass ihr euch wieder um eure Deneb One kümmert. Over.
Okay. Wie es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiterging, sieht Perk dann auf der nächsten Tour. Realkoordinate Mars. Heimat.
Zeitkoordinate Gegenwart.
1. Juni 2068.
Enter.
Beamen in Hyperraum aktiv.
Wir kommen.
Injektierung erfolgt.